Schön. Gott geht mit uns übers Wasser, wenn es sein muss. Ja, das passt sehr schön zu meiner Predigt. Schauen wir mal. Matthäus Kapitel 8. Ihr könnt es mal aufschlagen, bloß mal so grob drüber schauen. Da berichtet Matthäus am Anfang über ein paar einzelne Heilungswunder, die Jesus getan hat. Da ist die Heilung eines Aussätzigen am Anfang, dann die Heilung des Dieners eines Hauptmanns in Kapernaum und die Heilung der Schwiegermutter von Petrus. In Vers 16 und 17 wird dann auch noch so ganz pauschal gesagt, dass er ganz viele Kranke und Besessene geheilt hat. In Vers 18 heißt es dann aber: Als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Können wir jetzt kurz die Landkarte sehen, damit wir vor Augen haben, wo wir sind mit der Geschichte. Also in Kapernaum, das haben wir aus der einen Geschichte gehört. Ach so, ich habe jetzt keinen Pointer, aber ihr seht es da. Oben steht irgendwo Kapernaum. Und ja, jetzt ist die Frage, was ist das jenseitige Ufer? Wenn man dann weiterliest in dem Kapitel, dann sieht man, dass sie dann da nach rechts unten in das Land der Gadarener oder Gerasener oder hier steht Gergesener, gibt es wohl verschiedene Bezeichnungen für diese Leute dort. Also sie sind wohl wirklich so ganz quer über den See gefahren, dürften so ungefähr 10 Kilometer sein. Oder sagen wir mal, das war der Plan. Also, genau. In Vers 28 sieht man dann, dass sie dann eben wirklich da in diesem Land der Gadarener ankommen. Und ab Vers 23 geht es dann weiter. Und als Jesus in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Kennt ihr solche Sturmsituationen? Sarah hat uns vorhin schon ein perfektes Beispiel erzählt. Uns ging es die letzte Woche vielleicht auch so, dass alles Mögliche gefühlt schiefgelaufen ist. Ich konstruiere mal eine Situation, ja. Du gehst abends schlafen und denkst dir, okay, morgen werde ich das und das und das erledigen, muss ich hierhin, dorthin und dahin. Teilst du so den Tag gedanklich schön ein, überlegst, was du alles mitnehmen musst, damit du alles erledigen kannst. Freust dich dann auch schon, dass dann morgen Abend Wochenende ist und Männerabend in der Gemeinde, richtig schön gemütlich. Und dann stehst du am nächsten Morgen auf und willst in die Dusche und wunderst dich, dass nur kaltes Wasser kommt. Und gehst in den Keller runter und siehst, Heizung ausgefallen. Mist. Dann bist du also schon mal etwas missmutig. Dann gibt es halt nur kurze Katzenwäsche mit kaltem Wasser. Gehst dann schließlich aus dem Haus, setzt dich in dein Auto, drehst den Zündschlüssel um und geht nichts. Gestern Abend vergessen, das Licht auszuschalten. Batterie ist leer. Nee, das auch noch, oder? Suchst verzweifelt noch einen Nachbarn irgendwo in der Straße, der zu Hause ist und der dir Starthilfe geben kann. Suchst vielleicht auch noch verzweifelt das Starthilfekabel, weil es nicht an dem Platz liegt, wo es eigentlich hingehört. Aber schließlich kriegt ihr das Auto wieder in Gang und dann bist du mal mit mindestens einer Stunde Verspätung unterwegs. Und als du dann so irgendwo hinfährst, fällt dir dann ein, vor lauter Aufregung habe ich jetzt lauter wichtige Unterlagen zu Hause vergessen, jetzt kannst du auch dies und das nicht erledigen. Herr, was soll das? Okay, kennt ihr bestimmt alle so oder so ähnlich. Am Abend bist du dann auch noch im Stau, sodass du dann auch noch zu spät zum Männertreffen kommst. Gut, also solche Stürme kennen wir sicher alle irgendwie. Zurück zu unserer Geschichte. Ja, Jesus hat gesagt, komm, wir steigen in das Boot, wir fahren ans andere Ufer. Haben die Jünger vielleicht auch gedacht, ach, das ist nett, so in der Abendsonne noch über den See fahren, da können wir uns ein bisschen ausruhen, gemütlich unterhalten. Und da drüben, da in dem Land der Gadarener, da ist Jesus noch relativ unbekannt, da werden dann auch nicht so viele Leute um ihn sein, da haben wir mal ein bisschen Ruhe. Tja, Pustekuchen. Als sie dann auf dem See sind, kommt eben ein mächtiger Sturm. Und wie heißt's, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Okay. Naja, was sagen die Jünger dann? Ach komm, so eine wilde Überfahrt hat doch auch ihren Reiz, oder? Das macht doch Spaß, wenn du da von einer Seite des Boots auf die andere Seite geschleudert wirst und dir das kalte Wasser so richtig schön ins Gesicht spritzt. Hat doch auch was, oder? Echte Kerle wie uns kann das nicht erschüttern. Oder war es doch irgendwie anders? Sie traten hin, also ja, Jesus schlief, hieß es ja noch am Ende des letzten Verses. Sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Sie haben also ganz offensichtlich Angst um ihr Leben. Sie haben wirklich Angst, hier jetzt unterzugehen, kläglich abzusaufen. Dabei jetzt ernsthaft, einige der Jünger waren ja Fischer auf genau diesem See. Also die kannten diesen See und die hatten bestimmt schon manchen Sturm überstanden. Die haben sicher nicht gleich bei jedem Wind Panik bekommen. Die waren schon einiges gewöhnt. Aber das, was jetzt hier gerade abging, war wohl doch etwas mehr als nur eine angenehme, steife Brise. Tja, und trotzdem schläft Jesus seelenruhig. Vielleicht hätten die Jünger auch einfach schlafen sollen, oder? Sich zu Jesus legen und sich bei ihm bergen. Und naja, aber an Schlaf ist jetzt natürlich nicht mehr zu denken. Also tun Sie das irgendwie Naheliegende in der Situation, hat mich an Psalm 50, Vers 15 erinnert. Ihr kennt das, oder? Die Telefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also sie wecken Jesus auf und sagen, rette uns, sonst sind wir verloren. Und was sagt Jesus? Er wacht auf, reibt sich die Augen und sagt, um Himmels Willen, was ist denn hier los? Warum habt ihr mich nicht schon viel früher geweckt? Das Boot ist ja schon voller Wasser. Ihr müsst ja Todesängste ausgestanden haben. Oder was wieder anders? Er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Und die denken, Jesus, hä? Wir sind hier kurz vor dem Absaufen und du fragst uns, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Jesus bezeichnet seine Jünger, vor allem im Matthäusevangelium, ein paar Mal als Kleingläubige. Und irgendwie klingt das schon immer so ein bisschen vorwurfsvoll, oder? So ein vorwurfsvoller Unterton schwingt da mit. In der Bergpredigt schon Kapitel 6, ihr Kleingläubigen, warum macht ihr euch Sorgen um Nahrung und Kleidung? Schaut die Lilien an und so weiter. Oder später in Kapitel 16, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken, weil ihr vergessen habt, Proviant mitzunehmen? Und in Kapitel 14 sagt er zu Petrus in einer ganz ähnlichen Situation wie jetzt, auch Sturm auf dem Meer, und Jesus geht übers Wasser und Petrus wagt es ja sogar auch und kriegt dann aber halt doch Angst. Und dann sagt Jesus auch wieder, du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Warum hattest du jetzt Angst? Tja, Jesus hat gut reden, oder? Er ist der Sohn Gottes, er wusste wahrscheinlich, dass ihm nichts passieren kann, aber wir und die Jünger, naja, ich muss an David denken, wie er zum Beispiel im Psalm 23 sagt, Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Oder in Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Klingt so nach glaubensvollen Worten, ja, obwohl David auch viel erlebt hat und ja, vielleicht auch Angst hatte, aber er hat sich dann doch immer wieder an Gott erinnert und gesagt, okay, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Und David hat ja Gott jetzt nicht so leibhaftig neben sich gehabt wie die Jünger. Also hätten sie schon ein bisschen mehr Glauben haben können, oder? Das hat sich Jesus wahrscheinlich auch gedacht, oder? Und hat dann gesagt, also Leute, wenn ihr so wenig Glauben habt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Ich mache mich dann mal vom Acker. Tschüss, macht's gut, viel Glück. Steigt aus dem Boot und geht auf dem See davon. Oder war es wieder anders? Ja, Gott sei Dank war es anders, oder? Jesus hat sie nicht im Stich gelassen, trotz ihres Kleinglaubens. Er ist bei ihnen geblieben. Vers 26 sind wir jetzt. Er stand auf, bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Gerade eben war noch Megasturm. Mega, das griechische Wort für groß. Und jetzt ist eine Megastille. Eine große Stille. Gerade noch hat der Wind gepeitscht, der See getobt und jetzt einfach nur Ruhe, Stille. Der Wind hat aufgehört, der See ist plötzlich wieder ruhig und friedlich, wie wenn nichts gewesen wäre. Und wahrscheinlich ist in dem Moment alle Angst wie weggeblasen. Ja, es heißt dann nur noch in Vers 27, die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Das hatten sie noch nie erlebt, dass sich da einer hinstellt und zum Wind und zum See sagt, schweig, verstumme. Und dann gehorchen die auch noch und es passiert. In Markus 4 und Lukas 8 wird die gleiche Geschichte berichtet. Da heißt dann sogar, dass die Menschen darüber wieder erschrocken waren und sich fürchteten, weil Jesus solche Macht und Gewalt hat. Das kam ihnen irgendwie unheimlich vor. Hier heißt es einfach nur, sie haben sich gewundert. Ja, soweit diese Geschichte. Was fangen wir jetzt damit an? Was lernen wir daraus? Ich denke, kann jeder für sich überlegen, oder? Wo hast du Stürme in deinem Leben? Vielleicht gerade jetzt. Wo du denkst, es geht drunter und drüber. Wie soll ich da wieder rauskommen? Du hast Dinge, die dir Angst machen. Vielleicht nicht gleich Todesangst, aber doch Angst vor irgendwelchen Dingen, die dich bedrohen oder bedrohen wollen oder es zumindest so aussieht, wie wenn sie dich bedrohen und fragst dich vielleicht, warum Gott nicht eingreift. Warum lässt er das zu? Es scheint so, wie wenn er schläft, oder? Und gar nichts mitkriegt, so wie Jesus da. Ich denke, er hat geschlafen. Tja, hat er was mitgekriegt oder nicht, wissen wir nicht. Auch egal, Gott war da. Ja, wenn es dir so geht, dann ruf zu ihm, so wie es die Jünger dann auch gemacht haben. Also, ja, wir müssen ihn nicht wachrütteln, er schläft nicht wirklich. Aber wir können zu ihm schreien und rufen, Herr, hilf mir, rette mich. Ich gehe unter, jedenfalls habe ich das Gefühl, ich gehe unter. Bekenne ihm vielleicht auch deinen Kleinglauben, wenn du dich in dem Wort auch wieder findest. Ich finde mich da immer wieder und denke mir, habe ich da jetzt Glauben? Herr, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig. Aber Jesus hat sich eben nicht vom Acker gemacht wegen ihrem Kleinglauben, sondern er hat trotzdem eingegriffen, bevor es zu spät war. Er kommt niemals zu spät. Ja, noch ein Gedanke zu der Geschichte. In drei Evangelien wird sie berichtet, im Detail ein bisschen unterschiedlich, aber schon die gleiche Geschichte. Und in allen drei Erzählungen kommt dann als nächstes, ja, dass sie eben dann da in diesem Land der Gadarener an Land gehen und ihnen da ein Besessener begegnet, der da aus den Grüften kommt und kein Mensch ihn bändigen konnte und er praktisch von einer riesigen Zahl von Dämonen besessen ist und Jesus ihnen dann ja erlaubt, in die Schweine zu fahren, die da irgendwo waren. Markus spricht von etwa 2000 Schweinen, die dann daraufhin ja, sich den Abgrund runterstürzen und in den See. Also eine gigantische Konfrontation irgendwie der Mächte und natürlich Jesus der Sieger ist. Sodass mir der Gedanke kam, ja, vielleicht war diese ganze Geschichte da auf dem Sturm auch einfach Anfechtung im Vorfeld, der Versuch des Teufels, genau das zu verhindern. Und ich denke, manchmal ist es so, nicht immer würde ich sagen, dass Stürme in unserem Leben und Anfechtungen eben auch einfach ein Zeichen sind, dass irgendwas kommt, was Gott vorbereitet hat, wo er uns gebrauchen will, wo er mit uns einfach was Gutes tun will. Ja, um das Ganze jetzt praktisch zu machen, möchte ich Raum für Gebet geben, bevor wir dann heute auch noch zusammen Abendmahl feiern. Ihr könnt nach vorne kommen, wenn ihr Gebet wollt. Wer unterstützt mich eventuell noch? Martina, Elmar, bei Bedarf kommt ihr vor. Ihr könnt aber auch einfach an eurem Platz Gebetsgruppen bilden mit ein, zwei, drei Nachbarn um euch rum. Wenn ihr was habt, wo ihr eben sagt, okay, da stecke ich so mitten im Sturm oder da brauche ich Gottes Eingreifen, betet miteinander oder kommt nach vorn. Lass uns Gott einfach die Dinge bringen und vertrauen, dass dann Rettung geschieht. Okay? Vielleicht können wir es sogar so machen. Elmar, Martina, würdet ihr vorne beten, dann mache ich ein bisschen Hintergrundmusik.